Ja, Jesus, wir danken dir, dass wir uns auch heute wieder versammeln dürfen hier in deinem Namen. Danken dir, dass du mitten unter uns bist, Herr, dass hier ein Stück Erde ist, wo du regierst, wo du wohnen kannst. Danke, dass du Raum machst in unseren Herzen, Herr. Und ich will dich wirklich bitten, dass du heute dein Wort weiter austeilst, dass du uns Gnade schenkst zum Hören und ja, auch mir Gnade zum Reden, Herr. Ich möchte wirklich, dass das, was du auf dem Herzen hast, dass das irgendwie gesagt wird jetzt. Auch wenn wir an diesem Thema weitergehen, Herr, dass du uns ganz konkret Dinge aufschließt, was du sagen möchtest heute zu uns, zu jedem Einzelnen persönlich. Amen. Ja, wir hatten letzte Woche das Thema angefangen, in diesem Reigen, den wir ja haben, Sommer der Werte. Und ich will das nochmal kurz herholen, weil das auch ein bisschen die Grundlage ist. Als ich das vorbereitet hatte, ist das Thema immer größer geworden, deswegen habe ich das auch letzte Woche nicht geschafft, in einem Zug. Und ich werde heute da noch ein bisschen weitermachen, eben mit diesem Thema Grenzen setzen, bedeutet das jetzt weltfremd sein, Fragezeichen. Und wir hatten uns, für die, die letzte Woche auch nicht da waren, will ich das nochmal in drei Sätzen wiederholen. Ich will das jetzt nicht sehr lange machen, weil sonst wäre ich ja wieder nicht fertig heute. Und deswegen nochmal ganz kurz. Und zwar, wir hatten angefangen im 1. Mose bei dem Adam Garten Eden und hatten festgestellt, dass auch dieser Garten Grenzen hatte. Zum einen gab es da Gebote, dieses Gebot, nicht von diesem Baum zu essen, was Gott gegeben hat. Und auch um diesen Garten gab es eine Grenze, die sich dann eben erhärtet hat und undurchdringlich geworden ist, als der Adam dann aus dem Garten mit der Eva hinaus musste und konnte nicht mehr zurück. Und seitdem ist eben war es so, dass Gott eben ja keine Gemeinschaft mehr mit den Menschen haben konnte. Und trotzdem ist das größte Anliegen gewesen, wieder eine Möglichkeit zu finden, Gemeinschaft zu haben. Das kam dann mit der Stiftshütte und auch vorher schon gab es punktuell Leute wie den Abraham, die Gott erkannt haben und haben eben daraufhin Grenzen gezogen zu ihrer Kultur, zu ihrer Umgebung, zu den Menschen, mit denen sie einfach unterwegs waren oder wo sie gelebt haben. Dann hatten wir dieses Bild mit Nehemia und dem Bau der Mauer, weil ich fand, dass das ein sehr gutes Bild ist und im Alten Testament ist ja ganz oft, sind ja Dinge aufgeschrieben und um uns das bildlich vor Augen zu führen, wie das funktioniert, was die geistlichen Zusammenhänge sind und auch dann Nehemia mit dem Esra zusammen, sie wollten Jerusalem wieder aufbauen und wollten sie wieder zu der Stadt machen, in der Gott in der Mitte seines Volkes wohnen kann, also den Tempel wieder aufbauen und sie haben gemerkt, dass es um diesen Tempel herum und um diese Stadt einen Schutz braucht vor allen möglichen Feinden. Und jeder war herausgefordert letzten Endes und jede Familie hat damit gebaut und auch jeder Einzelne. Ich bin da nochmal angesprochen worden letztes Wochenende. Ich rede immer gerne von Familien, weil wir als Familien bestehen, aber auch jeder Einzelne ist herausgefordert, da Licht zu sein und zu bauen in seinem Umfeld und genau die Grenzen in seinem Leben festzustecken, was dann sozusagen das Bild von dieser befestigten Stadt auf dem Berg, gab es diesen Bibelvers aus Matthäus 5, Vers 14 bis 16. Ihr seid das Licht der Welt, eine Stadt, die oben auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht eine Lampe an und setzt sie unter den Scheffel, sondern auf das Lampengestell und sie leuchtet allen, die im Haus sind. So soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Und das ist das Bild von der Stadt auf dem Berg, die letzten Endes, was im Nehemia auch ein bisschen beschrieben ist. Ich hatte es ein bisschen gesagt, dass die Städte ja früher immer praktisch nicht nur aus den Häusern bestanden, sondern irgendwie ja auch das Stadtzentrum hatten. Jerusalem war das der Tempel und dann außen herum diese Stadtmauer, die zum Schutz ist sozusagen, vor der Welt und vor allen Mächten, die genau das verhindern wollen, dass eben Gott einen Ort hat, wo er wohnen kann. Und dass es ein starkes Bild ist für uns oder für überhaupt für die Gemeinde. Überall, wo Gemeinde existiert, ist es genau das. Es gibt einen Ort auf der Welt, wo Gott wohnen kann, bei seinen Kindern. Und wir haben die Aufgabe, da einen Schutz darum zu errichten, weil die Finsternis möchte das natürlich nicht, dass Gott in unserer Mitte wohnt. Und das ist der Nehemia, die haben dann diese Mauer gebaut. Und auch bei uns ist es so, dass wir das, wie die anderen Menschen auch vor uns getan haben, dass wir eine klare Grenze ziehen zu der Kultur, die um uns herum ist, zu dem Humanismus, zu allem, was uns praktisch beeinflussen will, verwässern will und irgendwie dann wieder den Zustand so herstellen möchte, dass Gott letzten Endes irgendwann sagen muss, er kann nicht mehr unter uns wohnen. Das Interessante ist ja, dass die Stadtmauer Tore hat und dass durch die Tore ja derjenige, der in der Stadt wohnt und die Stadt regiert, beeinflussen kann, was da rein und raus geht. Und das ist unsere Aufgabe ganz klar. Was ich nochmal herausstellen wollte und was vielleicht letzte Woche nicht ganz so herausgekommen ist, ist jetzt die Frage, ist jetzt diese Mauer das, was uns schützt? Und ich würde sagen, ein Stück weit ja, aber es ist nicht so, dass wir praktisch jetzt Angst vor den Feinden als solches haben müssen, weil die Motivation, aus der wir die Mauer bauen, sollte die sein, dass Gott in unserer Mitte wohnen kann und nicht die Angst, dass irgendwas uns übermannt oder uns niedermacht oder irgendwas, weil dafür wird Gott sorgen. Das ist mir nochmal so beim drüber nachdenken diese Woche klar geworden, dass diese Mauer hier ringsrum letzten Endes nur ein notwendiges Mittel ist, um eben das zu beeinflussen und besser zu steuern, sozusagen, was kommt rein in unsere Gemeinde, in unser Leben, in meine Familie, in mein eigenes Leben, was kommt da rein und was lasse ich lieber draußen, dass es eben diese Mauer gibt und diese Tore, die ich bei Gelegenheit zumachen kann. Und trotzdem lehrt uns auch die Geschichte, dass so eine Stadtmauer zwar schon die Feinde ein Stück aufhalten kann, aber es braucht eben das nicht nur alleine, sondern da sieht man wieder, was die Motivation praktisch war, dass Gott in ihrer Mitte gewohnt hat bei dem Volk Israel. Das war letzten Endes ihr Schutz. Und das ist auch unser Schutz. Also nicht die Mauer alleine ist das, was uns beschützt und wo wir aus Angst irgendwie sehen, ist die jetzt hoch genug oder haben wir das jetzt alles richtig gemacht und fehlt da nie irgendwo ein Stein, sondern unsere Motivation ist, eine klare Grenze zu ziehen zur Welt und damit Gott zu ermöglichen, dass er in unserer Mitte wohnen kann. Und letzten Endes wird sich Gott um viele Dinge auch selber kümmern. In unserem Leben ist es halt so, dass wir ja die Grenzen ziehen und damit auch vor Herausforderungen gestellt sind. Aber letzten Endes ist es Gott, der sich darum kümmert, dass ja die Feinde letzten Endes auch bekämpft. Das ist die Macht Gottes, die unter uns wohnt, dass wir zu ihm gehören. Ja, die Stadt auf dem Berg und genau, das Bild ist jetzt sehr, sehr plastisch, sage ich mal, wie es im Alten Testament auch oft war. Es gab das Volk Israel, gab es die Gebote, keine Vermischung, diese ganzen Dinge, zieht eine klare Grenze, das ist euer Land, alle anderen Feinde sind draußen und so weiter. Da ist es ja territorial und auch insgesamt ja eine ganz klar geregelte Sache gewesen. Und eigentlich ist es bei uns heute auch noch so, außer dass es eben nicht mehr ganz so klar auf der Erde ablesbar ist. Es gibt jetzt nicht mehr das Jerusalem mit dem Land ringsrum und da gibt es eine feste Grenze und außenrum sind die ganzen anderen Völker. Und das ist praktisch dann die Welt im Bild. Sondern bei uns ist ja so, dass wir ja in dieser Welt leben irgendwo, aber nicht von dieser Welt sind. Und das ist die Herausforderung dabei, dass das irgendwie, was da beschrieben ist, mit dieser Grenze und mit Gott in unserer Mitte und diesen ganzen Dingen hier ist ja eine unsichtbare Sache irgendwo, die an einigen Stellen natürlich sichtbar wird, weil es nicht unsichtbar bleiben kann, wie es auch in diesem Vers steht, dass das auch von den anderen Menschen gesehen wird, diese Stadt auf dem Berg. Aber jeder von uns lebt ja irgendwo, hat Kontakt mit anderen Leuten, was ja auch gut ist, geht auf Arbeit und so weiter. Unsere Kinder gehen in die Schule. Und jetzt ist ja diese Grenze trotzdem noch irgendwo da. Und die Herausforderung ist, genau diese Grenze an der richtigen Stelle zu ziehen. Und deswegen wollte ich auch noch ein Stück heute weiter darauf eingehen, was bedeutet das jetzt für uns in der heutigen Zeit? Das Bild ist ja ein Stück aus dem Alten Testament auch, wo das klar beschrieben ist. Und was bedeutet das? Und da will ich das vorlesen, was Jesus selber gesagt hat, Matthäus 5, Vers 13. Ihr seid das Salz der Erde, wenn aber das Salz fade geworden ist, womit soll es gesalzen werden? Es taugt so nichts mehr, als hinausgeworfen und von den Menschen zertreten zu werden. Und hier in dem Vers sehen wir ganz deutlich, wie Jesus das selber gelebt hat und auch zu uns gesagt hat als seine Jünger, dass wir das Salz der Erde sind. Also in Derek Prinz habe ich letztens gelesen in einem Buch, da gibt es ein Buch von ihm, Salz und Licht, als Salz und Licht leben heißt es, glaube ich. Und da ist es auch ganz klar so beschrieben, dass eben ja mit Adam sozusagen die Herrschaft der Welt an den Satan abgetreten worden ist. Also er hat rein rechtmäßig die Herrschaft hier drüber, aber wir als Gemeinde und als Kinder Gottes gehören ja zu ihm. Also wir gehören nicht mehr der Welt und überall, wo wir sind, ist ein Stück diese Stadt oder dieses Haus mit dem Licht drin, sage ich jetzt mal. Das ist jetzt ja unser Anteil oder das ist das, was wir ausfüllen sollen. Wir leben hier auf diesem Welt, auf diesem Erdboden und die Herausforderung ist, dass wir nicht dazugehören mehr. Und ja, und das als Bild für die Gemeinde fand ich auch ganz stark, dass eben eine Ansammlung dieser einzelnen Leute, die zu Jesus gehören, letzten Endes die Gemeinde sind und dass es auch ein ganz starker Schutz ist, wenn wir uns gegenseitig haben und nicht alleine stehen. Ja, ihr seid das Salz der Erde und der Derek Prinz beschreibt ganz deutlich, dass praktisch, dadurch, dass es sozusagen uns gibt auf der Erde, ist es so, dass Gott wieder punktuell auf dieser Erde Gemeinschaft mit Leuten haben kann. Im Prinzip das, was er im Garten Eden gerne mit dem Adam immer gemacht hat, mit ihm Gemeinschaft zu haben, dann auch mit seinem Volk Gemeinschaft zu haben in diesen Zeiten, wo es richtig gut ging, geht eben durch uns auch hier. Wir bauen praktisch diese Plattform, dass Gott unter uns in unserer Mitte wohnen kann. Und deswegen ist es auch so, dass Gott letzten Endes ja ein Stück weit auch gefallen oder wie soll ich denn sagen, ein Stück weit gefallen irgendwie an dem Ganzen hier hat. Und das sieht man irgendwie bei Abraham und dem Lot, mit den Sodom und Gomorra, wo der Abraham mit ihm verhandelt hat und hat gesagt, wie viel Gerechte muss es denn geben, dass du die Stadt nicht zerstörst. Und da ist Gott runtergegangen bis auf 10 und die hat er aber leider nicht gefunden dort in dieser Stadt, was sehr traurig ist. Und in dieser großen Stadt mit Sodom und Gomorra hätte es 10 Leute gebraucht, wo Gott gesagt hat, okay, dann zerstöre ich sie nicht. Dann gebe ich dem Ganzen noch eine Chance. Weil im Prinzip wahrscheinlich das ausgereicht hätte, dass diese 10 Leute dort an dieser Stadt hätten ausgereicht, mit ihrem Salz und Licht zu sein, diese Stadt ein Stück weit in die richtige Richtung zu verändern. Und da sehen wir daran, dass es praktisch ein Privileg ist, Salz zu sein, aber gleichzeitig auch eine hohe Verantwortung darstellt hier auf der Erde. Und das Salz ist praktisch zum Würzen da, kennt jeder, der die Küche hat und schon mal gekocht hat. Und Salz ist durch nichts anderes zu ersetzen. Es gibt kein anderes Gewürz. Ich kenne mich jetzt nicht so aus, ich kann zwar Macaroni kochen, aber dort ist es auch so. Auch dort muss ich Salz an das Wasser machen. Und es ist praktisch so, dass das nicht durch Pfeffer oder andere Gewürze zu ersetzen ist. Wenn ich kein Salz habe, ist es einfach so, dass das Essen fade schmeckt. Also ist es das Salz was Einzigartiges und man kann das nicht einfach durch irgendwas anderes ersetzen. Und auch so ist es auch heute mit uns. Wir werden in dieser Welt gebraucht, von Gott eingesetzt und Gott hat im Prinzip niemanden anderen als uns, weil er gesagt hat, wir sind das Salz. Und damit sieht man auch, dass das Salz was komplett anderes sein muss als alle anderen Gewürze. Und dort sehen wir wieder diese Grenze. Das Salz ist was ganz anderes als andere Gewürze oder das Wasser oder die Suppe allgemein. Es ist etwas anderes. Es ist ein ganz einfaches Bild eigentlich, aber da steckt eben eine ganz tiefe Wahrheit drin. Ja, und trotzdem fand ich interessant, oder das ist eben genau das, dass auch dort in diesem Vers, wo Jesus das sagt, eben diesen zweiten Teil gibt. Ihr seid das Salz der Erde, das ist das eine, was er gesagt hat. Und dann kommt sofort hinterher, wenn aber das Salz fade geworden ist, womit soll es gesalzen werden? Es taugt zu nichts mehr, als hinausgeworfen und von den Menschen zertreten zu werden. Genau. Und da ist die Frage, oder das ist ja das, was Jesus auch sagt, es kann passieren, dass das Salz fade wird. Es ist nicht automatisch so, dass wir das Salz sind und dann haben wir immer Würzkraft und immer, sondern es kann passieren, dass es eben fade wird. Und das, was eben hinterher geschrieben ist, wird dann hinausgeworfen, wird von den Menschen zertreten und zertrampelt, weil es praktisch zu nichts mehr zu gebrauchen ist. Ja, will ich einen Vers vorlesen aus Titus 2, Vers 11 bis 12. Ich lese jetzt immer mal einiges aus der NGÜ, was auch der Paulus so geschrieben hat oder andere im Neuen Testament. Denn in Christus ist Gottes Gnade sichtbar geworden, die Gnade, die allen Menschen Rettung bringt. Das ist zum einen das eine, dass Jesus durch Jesus das sichtbar geworden ist und wir das heute in unserer Welt sichtbar machen, dass es da Gott gibt und dass er eben unter uns wohnt. Sie erzieht uns dazu, uns von aller Gottlosigkeit und von den Begierden dieser Welt abzuwenden und solange wir noch hier auf der Erde sind, verantwortungsbewusst zu handeln, uns nach Gottes Willen zu richten und so zu leben, dass Gott geehrt wird. Und hier an diesem Vers ist das nochmal ein kleines Stück näher erklärt, was ich mit dem Salz und dem Würzloswerden gemeint hatte, dass wir uns sozusagen abwenden müssen von aller Gottlosigkeit und von den Begierden dieser Welt. Das ist damit beschrieben, dort ist das, wo wir die Grenze ziehen, letzten Endes, die auch erstmal unsichtbar ist in unseren Herzen, in unserem eigenen Leben. Das ist eine Grenze, die wir ganz klar setzen müssen. Genau, und hier steht auch genau drin, solange wir noch hier auf der Erde sind, sollen wir verantwortungsbewusst handeln. Das ist unsere Aufgabe. Verantwortung heißt, dass wir ja auf Dinge aufpassen sollen, dass man Dinge verwaltet. Und genau auch das ist das. Die Würzkraft des Salzes muss ein Stück weit auch von uns verwaltet sein, dass der Heilige Geist wirklich stark in uns wohnt und dass wir diese Kraft haben, eben würzig zu sein. Und ja, nach Gottes Willen zu leben und dass Gott so geehrt wird. Das ist das Ziel. Durch unser Leben soll Gott geehrt werden. Und da sieht man schon, dass das nie funktioniert, wenn es da eine Vermischung gibt, wenn es da eine Dinge gibt in unserem Herzen, die wirklich sehr von der Welt kommen, dann ist es rein logisch nicht mehr möglich, dass Gott damit geehrt wird. Im 1. Johannes 2, Vers 15 bis 17 steht es auch nochmal ein Stück anders. Und nochmal auch ein Stück stärker betont, liebt nicht die Welt, hängt euer Herz nicht an das, was zur Welt gehört. Wenn jemand die Welt liebt, hat die Liebe zum Vater keinen Raum in seinem Leben. Und genau das beschreibt auch das mit dem Vers, mit dem ich angefangen hatte letzten Sonntag, aus dem 2. Korinther 6, wo praktisch drin steht, macht nicht gemeinsame Sache mit den Menschen und wo Licht ist, wo Finsternis ist, kann kein Licht sein und umgekehrt, dass Gott eben, dass es da eine klare Grenze gibt. Dass Gott nicht in der Welt sein kann und die Welt auch nicht bei Gott, das ist eine ganz klare Grenze. Liebt nicht die Welt, hängt euer Herz nicht an das, was zur Welt gehört. Wenn jemand die Welt liebt, hat die Liebe zum Vater keinen Raum in seinem Leben. Denn nichts von dem, was diese Welt kennzeichnet, kommt vom Vater. Ob es die Gier des selbstsüchtigen Menschen ist, seine begehrlichen Blicke oder sein Prahlen mit Macht und Besitz, all das hat seinen Ursprung in dieser Welt. Und die Welt mit ihren Begierden vergeht, doch wer so handelt, wie Gott es will, wird für immer leben. Und hier ist praktisch beschrieben, dass unser Leben in vielen Bereichen einfach anders aussehen muss. auch was unsere Motivationen sind, wie wir an Dinge herangehen, was unsere Ziele sind, die wir so in unserem Leben erreichen wollen, Karriere und all diese Dinge, die uns irgendwie ja, unser Leben hier auf der Erde schon ausmachen. Ist es aber so, dass wir ja aufpassen müssen, dass die Liebe zum Vater in unserem Herzen die oberste Priorität hat. Und da werden sich alle anderen Dinge irgendwo unterordnen müssen. Und deswegen ist es ganz logisch, dass unser Leben in vielen Dingen irgendwo anders aussehen wird, als das von Menschen, die Gott nicht kennen. Einfach um so ein paar Beispiele mal zu nennen, ist zum Beispiel, wie gehe ich mit anderen Menschen um? Kann ich dann vielleicht auch später nochmal so ein kleines Zeugnis was erzählen? Oder wie machen das Leute aus der Welt, die Gott nicht kennen, und wie mache ich das? Ist eine ganz konkrete Frage, die sich jeden Tag, also mir und auch uns stellt, denke ich mal. Wie sieht unsere Ehe aus? Was bedeutet Ehe überhaupt? Und so weiter, haben, denke ich mal, wir einen viel tieferen Einblick und ein viel größeres Verständnis dafür, was Gott eigentlich gedacht hat, und versuchen das auch zu leben, als das weltliche Leute, würde ich jetzt einfach mal so frech sagen, ja, irgendwie überhaupt denken oder machen könnten, weil es eben diesen ewigen Bund mit Gott irgendwo auf der Erde repräsentiert und dass da viele Dinge Gott hineingelegt hat, die man sonst eigentlich gar nicht versteht. Oder auch Umgang mit Geld ist eine wichtige Frage. Was mache ich mit deinem Geld, was Gott mir anvertraut hat? Wie verwalte ich das? Wie gehe ich damit um? Oder auch Kindererziehung. Ich denke, auch dort machen wir als Eltern, die Gott lieb haben, einfach Dinge anders als ja das, was in der Welt einfach passiert. Manchmal sieht man da so Auswirkungen davon, wo man manchmal denkt, das gibt's doch überhaupt gar nicht, haben die ihre Kinder nicht lieb? Manches ist vielleicht einfach Unwissenheit, aber wir haben einen ganz klaren Maßstab von dem Wort Gottes her, dass wie wir unsere Kinder erziehen sollen. Und auch das, dort machen wir eine ganz klare Grenze zur Welt, sind wir herausgefordert, jeden Tag wieder neu auch unsere Kinder stark zu machen. Und in dem Bereich ist es auch so, dass unsere Kinder ja auch Dinge einfach mit übernehmen, wie wir sie machen, wo wir Grenzen ziehen. Und auch das werden unsere Kinder früher oder später einfach übernehmen, weil wir es ihnen so beigebracht haben. Und das ist eine ganz wichtige Geschichte, dass wir auch dort in jungen Jahren praktisch schon anfangen. Oder eine andere Sache ist noch zum Beispiel, was tun wir, wie verhalten wir uns auf Arbeit, welche Einstellung gehen wir daran, oder auch unseren Chefs gegenüber und so weiter. Ich denke, da haben wir Verantwortung, Licht und Salz zu sein und Dinge einfach anders zu machen, als die Welt das macht. Ich denke, dass es so ist, dass Gottes Maßstäbe werden wir ja nie jetzt wirklich alle erfüllen. Aber es ist so, dass wenn in unserem Leben die Dinge, die Werte, die Gottes Maßstäbe in unserem Leben immer weniger werden, wird das ja irgendwie aufgefüllt. Das ist dann kein Vakuum, was dann irgendwie bleibt, sondern es wird dann einfach aufgefüllt durch Dinge, die wir einfach in das Tor letzten Endes hineinlassen und dann unser Leben mehr und mehr prägen wird. Und dann ist es eben so, dass das Salz mehr und mehr kraftlos wird. Und in diesem Vers steht es ja dann, das Salz wird kraftlos, wenn es kraftlos ist, wird es zertreten. Und da habe ich auch ein bisschen drüber nachgedacht, das ist ja eigentlich ein schrecklicher Moment, wo dann praktisch, ja, sein Leben praktisch zerstört wird, ne? weil man eben kraftlos geworden ist. Und da habe ich auch gedacht, warum lässt Gott das eigentlich zu, sowas zu machen? Das sind ja immer die netten Fragen, die man so, warum Gott lässt denn Gott die Kriege zu und diese ganzen Fragen? Und die Frage drängt sich auch ein bisschen auf, warum lässt Gott das denn einfach zu, dass wir dann zertreten werden sozusagen? Und ich bin irgendwie zu dem Schluss gekommen beim drüber nachdenken, weil Gott keinen Einfluss mehr auf uns hat irgendwann. Er hat nicht mehr diese prägende Kraft in unserem Leben, weil die Liebe eben zum Vater eben auch nachgelassen hat mit der Würzkraft des Salzes. Er hat nicht mehr die Autorität in unserem Leben, dann zu sagen, okay, Kind, du weißt doch, dass hier die Grenze ist. Warum bist du darüber weggegangen? Und irgendwann kommst du dann an einen Punkt, wenn das immer schwächer geworden ist, zu sagen, mir doch egal, mache ich einfach so. Und das ist dann der Punkt, wo Gott keinen Einfluss mehr hat auf unser Leben. Und im Prinzip das dann ganz einfach passiert, dass dann die Menschen das zertreten werden. Und Jesus redet auch in dem Gleichnis, wir kennen ja alle das Gleichnis von dem Seemann und dem Acker. Und da sind auch so ein paar Dinge drin, die ich einfach vorlesen will, wo Jesus einfach sagt, passt auf, das ist gefährlich. Guckt, dass ihr da, guckt einfach, wie das in eurem Leben ist, dass ihr einen guten Herzensboden habt, dass es einen Boden gibt, wo viel Frucht wachsen kann, einfach wo mein Wort gedeihen kann. Und er redet auch mit den anderen Menschen über die anderen Menschen. Und es steht bei Markus 4, Vers 15 bis 19. Bei einigen Menschen ist es wie mit der Saat, die auf den Weg fällt. Das Wort wird gesät, doch sobald sie es gehört haben, kommt der Satan und nimmt das Wort wieder weg, das in sie hinein gesät worden ist. Das ist, denke ich mal, genau dieser Punkt. Wir sind Feuer und Flamme und sind ein Haus in dieser Stadt mit Licht drin und es hat aber keinen Tiefgang. Es ist nichts irgendwie, was das schützt, da oben drüber. Und dann ist es eben ruckzuck, dass Satan kommen kann und uns das alles wieder wegnehmen kann. Beim anderen ist es wie mit der Saat, die auf felsigen Boden fällt. Wenn sie das Wort hören, nehmen sie es sofort mit Freuden auf. Aber sie sind unbeständige Menschen, Pflanzen ohne Wurzeln, sobald sie wegen des Wortes in Bedrängnis geraten oder sogar verfolgt werden, wenden sie sich wieder davon ab. Ja, das ist auch so ein Punkt, wo ich denke, ja, wo wir einfach herausgefordert sind, tiefe Wurzeln zu bilden. Weil Jesus sagt es nicht ohne Grund, dass es eben wichtig ist, diese tiefen Wurzeln zu haben, weil er uns eben nicht versprochen hat, passt auf, wenn ihr, wieder in diesem Bild gesprochen, die Mauer nicht so hoch baut und wenn, ja, in dem Alltag, das ist dann alles super und es geht alles gut. Nee, das hat Jesus nicht gesagt. Er hat gesagt, ihr werdet Widerstand haben und ja, den Widerstand, den gilt es einfach auszuhalten. Bleibt an mir und dann geht es auch gut. Aber wenn wir uns Angst machen lassen oder viel Menschenfurcht haben, dann werden wir in dieser Zeit, wo Verfolgung kommt, werden wir sagen, nee, das ist mir doch zu heiß. Und deswegen ist es auch wichtig, dort eine Grenze zu ziehen und zu sagen, ja, wir wollen tiefe Wurzeln haben und nicht jeder Sturm und jeder Wind wird mich da umbringen. Wieder bei anderen ist es mit der Saat, die ins Dorngestrüpp fällt. Sie hören das Wort, doch dann gewinnen die Sorgen dieser Welt, die Verlockungen des Reichtums und andere Begierden Raum und ersticken das Wort und es bleibt ohne Frucht. Und hier steht auch nochmal das, was ich vorhin schon mal kurz gesagt hatte, dass eben das, was diese Welt ausmacht, die Verlockung des Reichtums, andere Begierden, gibt es ja viele Dinge, Paulus schreibt es auch sehr konkret in seinen Briefen, oder eben auch Sorgen, die man sich macht in dieser Welt, wir sind da nicht ganz frei davon und trotzdem ist es eben genau das, dass wir sie abgeben sollen und das macht eben auch den Unterschied. Das, was ich auch vor uns gesagt hatte, diese Sachen, was ist unsere Motivation, warum machen wir Dinge genau so, wie es im Wort steht und nicht wie in der Welt, hängt genau auch mit diesem Vers zusammen. Dass wir Sorgen abgeben, dass wir uns nicht verlocken lassen von Reichtum, von Besitz und von allen möglichen anderen Dingen, die auch noch schön wären, sondern dass wir klar ausgerichtet bleiben auf das, was Gott tun will. Nämlich in unserer Mitte zu wohnen und alles andere, was da das beeinträchtigen will, gilt es einfach bei uns, eine Grenze zu ziehen. Dann gibt es ja noch diese andere Geschichte mit dem Licht. Es gibt ja das Salz und das Licht und auch Jesus nennt das ganz konkret als Beispiel. Zum einen, dass er selber Licht ist und auch wir haben heute die Aufgabe, als Licht zu leuchten. Genau, die Felsenfest-Kinder sind da ganz tief drin, denke ich. Und Jesus sagt in Markus 4, Vers 21 bis 25, weiter sagt Jesus zu ihnen, bringt man etwa eine Lampe in einen Raum, um sie unter ein Gefäß oder unter das Bett zu stellen? Nein, man stellt sie auf den Lampenständer. So gibt es auch nichts Geheimes, was geheim bleibt. Alles ist dazu bestimmt, offenbar zu werden. Und es gibt nichts Verborgenes, was verborgen bleibt. Alles soll bekannt gemacht werden. Wenn jemand Ohren hat, da hören kann, dann höre er. Achtet auf das, was ihr hört, fuhr Jesus fort, nach dem Maß, mit dem ihr messt, wird euch euer Teil zugemessen werden. Ja, es wird euch noch mehr gegeben werden. Denn wer hat, dem wird gegeben, aber wer nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat. Also Jesus sagt ganz klar, wie wir damit umgehen sollen, mit dieser Rolle, die wir haben als Salz und auch als Licht. Und zwar ist es nicht so, dass die Mauer uns jetzt praktisch von der Welt abschotten soll, in dem Sinne, dass wir da wie im Kloster leben und nichts mehr irgendwie uns da irgendwie beeinflussen kann oder so, sondern es ist ganz klar von Jesus gesagt, er lebt in dieser Welt und ihr seid genau hier auch da geblieben, aus dem Grund, dass eben euer Licht darüber hinaus strahlen kann, dass es die Welt beeinflusst. Das ist genau das, was Gott gerne möchte, dass man da eben das Licht nicht in einen Raum stellt oder unter einen Scheffel stellt, wie es in einer anderen Übersetzung heißt, sondern man soll das auch sehen. Und damit will ich sagen, es reicht nichts, wenn wir die Grenze jetzt in unserem eigenen kleinen Leben ziehen und sagen, okay, ja, in meiner Familie, zu Hause, bei mir, da mache ich das alles, da ist es schön und da ist es gut und da sieht es niemand und da geht mir niemand damit auf den Keks, warum ich jetzt irgendwas so mache, da bin ich nicht der, der verachtet ist, verfolgt ist, dumme Fragen gestellt kriegt, sowieso der, der von vorgestern ist. Nein, es ist genau die Herausforderung, das genau auch dort zu tun, wo es eben auch die anderen sehen. Weil das macht eben den Unterschied. Das ist das, was ich denke, was es bedeutet, Salz und Licht zu sein, dass es einen klaren Unterschied macht zur Welt und dass andere Leute, die Gott nicht kennen, genau das sehen. Es nützt nichts einfach, es ist zwar schön, auch von Jesus zu erzählen und so weiter, aber im zweiten Blick werden die Menschen ganz genau sagen, na, was macht denn das überhaupt für einen Unterschied? Und dann müssen die das in unserem Leben erkennen können, was es eben für einen Unterschied macht. Und hier ist ja auch diese gleiche Warnung untergebracht in diesem Vers. Achtet auf das, was ihr hört, fuhr Jesus fort, nach dem Maß, mit dem ihr messt, wird euch euer Teil zugemessen werden. Ja, es wird euch noch mehr gegeben werden. Und das ist das, wenn wir eben danach trachten, genau das zu machen. Und wenn wir da ein hohes Maß in unserem Leben anstreben, dann wird uns Gott noch Dinge dazu tun. Denn wer hat, dem wird gegeben, aber wer nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat. Und das ist ja dieser Vers, der auch erstmal für mich früher klang der immer ein bisschen böse, da brauchte der Heilige Geist ein bisschen Arbeit bei mir, dass ich das verstehe, was er eigentlich damit sagen will. Er will sagen, wir sollen ein hohes Maß in unserem Leben haben, von seinen Werten, von seinem Wort und sollen da mit dem hohen Maß rangehen, mit dem ihr messt, wird auch euer Teil zugemessen werden. Also wenn wir da einen hohen Anspruch haben, dann wird uns Gott auch einen hohen Teil zumessen. Ich habe mir da aufgeschrieben, welchen Wert haben seine Werte in unserem Leben. So wird es auch Gott bemessen. Und hier ist wieder das Gleiche. Wer da eben wenig hat oder wer nichts hat, ne, steht hier, dem wird auch das genommen, was er hat. Die paar Sachen, die man eben dann erreicht hat aus eigener Kraft, die werden einem auch dann noch genommen. Und das ist halt auch wieder so ein geistliches Prinzip, ähnlich wie das mit dem Salz ist, dass nicht Gott das wegnimmt, weil Gott nimmt uns nichts weg. Aber es passiert einfach, dass der Feind uns das rauben kann, weil er eben ein- und ausgehen kann und tun kann, was er will, kann er uns das rauben, wenn wir eben nichts haben oder fast nichts haben davon. Also, es macht Sinn, da eine konkrete Grenze zu haben und die Dinge, die uns von Gott anvertraut sind, zu schützen und da praktisch aufzupassen, dass wir da möglichst viel davon haben, was von Gott kommt und das auch zu bewahren vor dem Räuber. So, dann können wir mal in Philipper 3 gehen. Da gibt es eine etwas längere Passage. Und in dem Philipper 3 schreibt Paulus eine ganze Menge darüber, was es bedeutet, Grenzen zu ziehen. Und ich habe das jetzt auch mal aus der NGÜ herausgenommen. Es ist also nicht etwa so, dass ich das alles schon erreicht hätte und schon am Ziel wäre. Aber ich setze alles daran, ans Ziel zu kommen und von diesen Dingen Besitz zu ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Eins aber tue ich, lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück, konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen, den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Genau. Das ist das, Paulus schreibt das ganz klar, es gibt ganz klar ein Vorher und Nachher oder ein Vorher in meinem Leben und ein Jetzt als Kind Gottes. Und er sagt, er hat nicht schon alles erreicht, das ist klar, ich denke, das wissen wir, dass auch wir nicht alles erreicht haben, aber das, was wir erreicht haben, das halten wir fest, das wollen wir beschützen. Und eine gefährliche Sache macht der Paulus auch nicht, er lässt das zurück, was hinter ihm liegt bewusst zurück und konzentriert sich völlig auf das, was vor ihm liegt. Und ich denke, das ist auch eine Grenze in unserem Leben, die wir ziehen mit unserer Bekehrung, mit unserer neuen Geburt, gibt es ein Vorher und ein Nachher in unserem Leben. Und das Nachher in unserem Leben sollte schon ein ganzes Stück anders aussehen als das Vorher. Und ich lasse bewusst die vergangenen Sachen zurück. Weil der Teufel benutzt es auch ganz gerne, dass er Vergangenes wieder hochholt und wieder in unser Leben hineinsetzen möchte, dass es uns wieder genauso beeinflusst, wie es mal war früher. Und der Paulus sagt, hier müsst ihr eine ganz klare Grenze setzen. Auch in eurem eigenen Leben, was war vor eurer neuen Geburt, was ist jetzt? Und jetzt lauft ihr, jetzt seid ihr Kinder Gottes, ihr lauft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen, ja, Teilhabe zu haben an der himmlischen Welt. Das ist ein großes Privileg und dem laufen wir auch weiter trotzdem entgegen. Wir alle, die der Glaube an Christus zu geistlich reifen Menschen gemacht hat, wollen uns ganz auf dieses Ziel ausrichten. Und wenn eure Einstellung in dem einen oder anderen Punkt davon abweicht, wird Gott euch darin die nötige Klarheit schenken. Das fand ich auch einen sehr schönen Vers, dass wir auch nicht Angst haben müssen, dass wieder das Ding, ist meine Mauer hoch genug, habe ich da wirklich jeden einzelnen Stein genau so gesetzt und so weiter, ist das alles so, sondern wir sind geleitet durch den Heiligen Geist und Gott wird uns in den ein oder anderen Dingen, ich habe auch viele Dinge noch nicht verstanden, wird er uns Klarheit geben, die notwendig ist. Hier steht in der NGÜ die nötige Klarheit geben. Wir müssen nicht Klarheit über alles haben, bis in alle Tiefe, aber in dem Moment, an dem Punkt, wo wir gerade stehen, wird uns Gott Klarheit geben. Und ich denke, das ist ganz konkret in den Situationen, wo wir wieder herausgefordert sind, wie mache ich denn das jetzt, wie entscheide ich mich jetzt, ist das jetzt so richtig oder ist das jetzt richtig? Und der Heilige Geist wird uns dann zeigen, was Gott gefällt und was eben nicht gefällt, was gut für uns ist und was nicht so gut für uns ist. Das fand ich ein bisschen beruhigend und das ist auch das Schöne dabei, dass der Heilige Geist mit uns ist und uns das auch zeigt in dem Moment, wo es wichtig ist. Und dann kommt das, der Vers 16, doch von allem oder von dem, was wir bereits erreicht haben, wollen wir uns auf keinen Fall wieder abbringen lassen. Das ist ein ganz wichtiger Satz, dass wir keinen Schritt zurückgehen. Und das ist eben genau das, ne? Das, was wir erreicht haben, das befindet sich irgendwo in dieser Stadt. Und da braucht es diesen Schutz ringsrum, weil es eben diesen Räuber gibt, der uns nach und nach das alles wieder rauben will. Und wir schon mal glücklich waren, wie es in diesem Gleichnis von dem Seemann ist und alles schon mal gut war. Aber irgendwie ist uns das alles geraubt worden, die Vögel haben es weggefressen. Das soll uns nicht passieren. Paulus schreibt ganz deutlich, passt da ja auf, dass all das, was ihr schon erreicht habt, dass euch das nicht wieder geraubt wird. Folgt alle meinem Beispiel, also schreibt der Paulus, Geschwister, und richtet euch auch an denen aus, deren Leben dem Vorbild entspricht, das ihr an uns habt. Also wir brauchen uns auch gegenseitig, uns anzureizen zu diesen guten Dingen, uns Mut zu machen, ja, es ist richtig, bleib da weiter dabei, lass dich da nicht davon beeinflussen, sondern mach das so und so. Und jetzt kommt der Vers 18, viele leben nämlich ganz anders. Ich habe euch schon oft vor ihnen gewarnt und auch jetzt kann ich nur unter Tränen von ihnen reden. Sie sind Feinde des Kreuzes Christi und sie enden im Verderben. Ihr Gott sind ihre eigenen Begierden und sie sind stolz auf Dinge, für die sie sich eigentlich schämen müssten. Das Einzige, was sie interessiert, ist diese irdische Welt. Wir dagegen sind Bürger des Himmels und vom Himmel her erwarten wir auch unseren Retter, Jesus Christus, den Herrn. Hier beschreibt Paulus ganz eindeutig und klar, dass es eben passieren kann, dass, wenn wir nicht mit der Welt brechen, dass dann die Welt von uns letzten Endes Besitz ergreift. Und er ist da sehr traurig drüber. Er schreibt, ich schreibe euch unter Tränen oder jetzt kann ich nur unter Tränen reden, denn sie sind Feinde des Kreuzes Christi geworden. Alles, was sie an der Rettung oder an Dingen schon erlebt haben, ist letzten Endes daraufhin, dass sie sich mit der Welt eins gemacht haben, wieder zu Feinden des Kreuzes Christi geworden, wie es Paulus geschrieben hat. Also sie haben letzten Endes alles wieder verloren. Und das ist theoretisch und auch praktisch möglich. Paulus schreibt das auch als Warnung an uns. Und ermutigt dann aber gleich, er sagt, nee, das ist nicht das, womit ich jetzt hier enden will, sondern er schreibt, wir dagegen sind Bürger des Himmels und vom Himmel her erwarten wir unseren Retter, Jesus Christus, den Herrn. Er wird unseren unvollkommenen Körper umwandeln und wird ihn in seinem eigenen Körper gleich machen, der Gottes Herrlichkeit widerspiegelt. Er hat die Macht dazu, genauso wie er auch die Macht hat, das ganze Universum seiner Herrschaft zu unterstellen. Das ist so ein schöner Vers, weil es einfach die komplette Wiederherstellung Gottes beschreibt. Und zwar eben genau das, wo ich vom Anfang an angefangen hatte, als die Welt noch gut war, der Adam dann aus diesem Garten raus musste, als das mit dem Sündenfall, als das alles schief gegangen ist und als die Welt letzten Endes unter die Herrschaft von Satan geraten ist, wird Gott das irgendwann wieder herstellen alles und auch uns verwandeln und komplett so wiederherstellen. Aber jetzt leben wir eben in dieser Zwischenzeit und jetzt gibt es eben dieses nur punktuell. Aber es ist ganz wichtig, dass es genau sein Reich, was es nur punktuell auf dieser Erde gibt, immer weiter ausbreitet. Eben, weil wir Bürger des Himmels sind und nicht von dieser Welt, sondern eben nur auf dieser Welt leben. Und ich denke, so wie der Paulus das beschrieben hat hier in dieser Stelle bei Philipper 3, ist im Prinzip genau das, wie Salz und Licht zusammengefasst funktioniert. Das ist ja so ein Bild, was erstmal so ein bisschen abstrakt ist. Aber der Paulus, der beschreibt das eben ganz klar, dass wie wir eben leben sollen. Das Alte hinter uns lassen, unsere neue Geburt als neue Identität annehmen und dann praktisch das festhalten, was wir haben und uns nicht von der Welt beeinflussen und vermischen und wieder unterkriegen lassen. Genau, dann gibt es noch eine Stelle in Philipper 2, Vers 10 bis 15. Alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden damit Gott dem Vater die Ehre geben. Das ist praktisch das Resultat. Oh, dann aus der anderen Stelle, wenn Jesus wiederkommt, werden das alle anerkennen müssen. Was folgt daraus, liebe Freunde? So wie ihr Gott bisher immer gehorsam gewesen seid, sollt ihr euch auch ihm weiterhin mit Respekt und tiefer Ehrfurcht unterstellen und alles daran setzen, dass eure Rettung sich in eurem Leben voll und ganz auswirkt. Nicht nur, wenn ich bei euch bin, sondern erst recht jetzt während meiner Abwesenheit. Gott selbst ist ja in euch am Werk und macht euch nicht nur bereit, sondern auch fähig, das zu tun, was ihm gefällt. Also, wir müssen das nicht alles aus eigener Kraft machen, diese Grenzen ziehen und uns da zu kämpfen und zu machen, sondern Gott wird uns die Kraft dazu geben und auch fähig dazu machen. Verbannt alle Unzufriedenheit und alle Streitsucht aus eurer Mitte. Denn ihr sollt ein tadelloses Leben führen, das in keiner Weise vom Bösen beeinflusst ist. Wenn ihr als Kinder Gottes mitten in dieser verdorbenen und heillosen Welt vorbildlich lebt, werdet ihr unter euren Mitmenschen wie Sterne am Himmel leuchten. Genau, hier ist auch nochmal Unzufriedenheit und Streitsucht genannt. Und wir sind herausgefordert, ein tadelloses Leben zu führen und uns damit deutlich von der Welt abzuheben und uns nicht eben von dem Bösen dieser Welt beeinflussen lassen. Und er schreibt, so sind wir eben Kinder Gottes inmitten dieser verdorbenen und heillosen Welt. Und es werden die anderen sehen. Das ist genau identisch, das, was diese andere Bibelstelle mit der Stadt auf dem Berg beschreibt. Sie ist sichtbar, sie wird nicht ungesehen bleiben. So, und jetzt sind wir an diesem Punkt. Paulus schreibt das ja so richtig. Ne? Da gibt es diese ganz scharfe Grenze. Und ich denke, was uns an diesem Punkt irgendwie der Teufel immer wieder einreden will, ist, na dann seid ihr ja komplett weltfremd. Dann, was macht ihr denn überhaupt noch hier? Oder selbst wenn ihr hier lebt, dann ist es ja definitiv so, dass ihr da überhaupt gar nicht klarkommt mit der Welt. Das ist das, was unser Teufel gerne einreden will. Und hier, das wird alles nicht so heiß gekocht und ja, das ist, nehmt mal nur nicht ganz so ernst. Und seid mal nicht ganz so radikal. Und solche Dinge, die dann immer wieder kommen, ich habe solche Vorwürfe auch selber schon gehört von Leuten zu mir. Und manchmal macht man sich da ein bisschen Gedanken und denkt, naja, stimmt, das ist eigentlich schon, wenn du das wirklich so lebst, alles daran setzt, Gott zu gefallen, dann ist es ja schon so, dass du irgendwie ein bisschen weltfremd bist, dass das eigentlich nicht mehr dazu passt. Und ich denke, da gibt es zwei Bedeutungen dafür, für das Weltfremdsein. Zumindest sind mir zwei eingefallen, euch fallen vielleicht noch mehr ein. Und ich denke, in gewissem Sinne ist es ja, wir sind weltfremd. Das bedeutet, wir sind der Welt fremd. Unser Verhalten, unser Denken und wie wir Dinge an Dinge rangehen, wenn wir Dinge tun, die Gott gefallen, das wird die Welt nicht verstehen. Das wird sie auch nicht begreifen können, weil wir Dinge durch den Heiligen Geist einfach erfassen, völlig anders betrachten. Ist es einfach so, dann können wir auch nicht erwarten, dass Leute, die Gott nicht kennen und auch den Heiligen Geist nicht haben, dass sie das verstehen werden, gleich mal so, nur weil wir eben das so machen. Also dieses Verständnis von anderen zu erwarten, dass sie das alles total gut und alles total super finden, denke ich, ist einfach unlogisch. Das ist nicht das, was wir erwarten, brauchen, dass jeder gleich alles das so versteht. Und es gibt eben eine ganze Menge geistliche Gesetzmäßigkeiten, die uns der Heilige Geist einfach offenbart hat, nach und nach, eben die sind einfach mit logischem Menschenverstand nicht zu erklären. Da gibt es zum Beispiel dieses Saat- und Ernteprinzip, ne? Eigentlich das, was in der Natur, was man sieht, man sieht was aus, man gibt was in die Erde und das stirbt ab. Würde jeder normale Mensch sagen, was du hast, musst du erstmal behalten, musst sehen, dass du es irgendwie vermehrst, aber dass du das auf die Art und Weise machst, ist eigentlich unlogisch. Das kannst du mit dem Menschenverstand selber jetzt nicht erklären. Warum machst du das so? Und so gibt es ganz, ganz viele Dinge, die andere Leute nicht verstehen werden. Auch ich hatte mal ein Gespräch mit der Betreuerin von unserer Bank und die hat es auch nicht verstanden. Die hat gesagt, wir müssen unser Geld mal ein bisschen anders verwalten. Wir müssen da in irgendwohin investieren, irgendwelche Fonds und dies und das und jenes. Und ich habe da das dann erklärt, dass ich das alles nicht machen will und dass das Geld eben, wenn wir zu Jesus gehören, anders verwalten. Zum Beispiel eben, dass wir den Zehnten geben. Und wir geben einen Teil des Geldes weg und stellen das Gott letzten Endes wieder zur Verfügung. Und so kann es sicher sein, dass Gott uns auch in den Momenten, wo wir mal knapp bei Kasse sind, dass uns Gott auch wieder versorgt. Und so ist das ein Geben und Nehmen. Und es funktioniert einfach anders, als das in der Bank so ist. Ich konnte ihr das nicht anders erklären. Und sie hat gesagt, oh, das ist ja interessant. Aber es ist halt, ich kann jetzt nie erwarten, dass sie das jetzt in der Tiefe versteht, warum wir das so machen und warum wir eben ihre Vorschläge nicht angenommen haben. Hat sie letzten Endes nicht verstanden. Und dann kommt eben noch dazu, dass wir in einer Zeit leben, in der ursprünglich biblische Werte als gemeinsamer Konsens oder Moralvorstellungen und so weiter, wie das auch immer, auch ein Stück in unserem Grundgesetz und sowas verankert wurde, eben mehr und mehr verworfen werden. Also dieser Unterschied wird auch immer größer. Dort, wo man früher noch eine größere Schnittmenge hatte, sage ich mal, weil es eben gab Recht und Gesetz und vieles davon in Verfassungen entsprechend ist auch direkt der Bibel entnommen oder anders umformuliert in Recht und Gesetz umgewandelt, aber Prinzipien sind da einfach übernommen worden. Und danach wurde einfach gelebt. Und wir erleben das einfach heutzutage, dass vieles eben immer mehr ausgehebelt wird und immer mehr Dinge irgendwo ja nicht mehr den biblischen Werten entsprechen. Also wird auch diese Schnittmenge, die man schon manchmal noch hatte, dass man sich mal auf irgendein Gebiet begeben hat und jemandem irgendwas erzählt hat und der hat das aus Sprichworten, zum Beispiel Wind sät, wird Sturm ernten und solche Geschichten, war in der breiten Bevölkerung irgendwie, ja, das stimmt schon irgendwie, warum, welche Uni, aber das stimmt schon irgendwie. Aber auch dieses wird weniger, denke ich. Jetzt in dieser letzten Zeit werden diese Sachen einfach weniger. Man merkt einfach, dass sich das immer weiter auseinander entfernt. Und somit wird auch diese Schnittmenge immer weniger werden, dass es da irgendwo ein Verständnis dafür gibt oder ein, ja, dass Leute, die Gott nicht kennen, da irgendwie sagen, ja, finde ich schon irgendwie gut. Das wird es immer weniger geben, denke ich, auch in der nächsten Zukunft. Und dann gibt es eine andere Bedeutung und das ist das, was uns der Teufel manchmal einreden will. Wenn ihr das alles so macht, dann kommt ihr in der von mir regierten Welt, jetzt in Klammern mal, ja überhaupt gar nicht mehr klar. Also wenn ihr wirklich nach Gottes Maßstäben leben wollt, dann kommt ihr auf dieser Welt nicht mehr klar. Das ist ja das, was er gerne will und will genau damit Ängste schüren in unserem Leben, will uns damit isolieren, will uns davon in unserer Berufung abhalten, eben genau das, was Paulus schreibt, richtet alles daraus, lauft diesen Lauf weiter und will letzten Endes uns davon abhalten, diese Grenze klar zu ziehen, weil er uns eigentlich einreden wollt, wenn ihr das macht, dann kommt ihr in dieser Welt nicht mehr klar. Und das ist ja eine interessante Sache, weil solche Gedanken kenne ich, die sind mir jetzt nie völlig fremd, und sagen, okay, auf Arbeit und so weiter, überall hast du ja zu tun und lebst in dieser Welt, musst du auch Normen und Gesetze einhalten und all diese Dinge. Und ja, wie geht das dann alles irgendwie zusammen? Und ich denke, das ist einfach so eine Geschichte, die ist übernatürlich. Das können wir nicht aus uns heraus machen. Wir haben nicht die Aufgabe, dass das dann alles wieder irgendwo zusammenpasst, sondern wir haben die Aufgabe, ganz klar das so zu machen. Und Gott wird sich darum kümmern, dass wir auch in dieser Welt klarkommen. Das ist eine Aufgabe, die übernimmt Gott für uns. Und ich fand das ganz interessant und deswegen will ich auch noch ein Stück darauf eingehen. Das ist so der letzte Teil. Es gibt da so viele gute Beispiele in der Bibel. Und eins von denen, was mir schon ganz früh in meinem Leben irgendwie ans Herz gewachsen ist, war da Daniel. Das kommt jetzt nicht von ungefähr. Ich habe eine Bibel gekriegt früher und habe gefunden, dass es ein Buch Daniel gab. Und das war das erste Buch, was ich durchgelesen hatte, sobald ich so lesen konnte. Ein bisschen flüssiger. Ich habe da auch vieles nicht verstanden. Aber das, was ich jetzt erklären will, habe ich schon relativ zeitig verstanden. Weil auch bei mir war das so, dass ich in der Schule der Einzige war, der in die Kirche gegangen ist. Also ich war der aller Einzige, der in die Christenlehre, Christenlehre gab es noch zwei, drei andere. Das waren aber weltliche Leute, wo die Omas der Meinung waren, die müssen da hingehen. Aber der wirklich, sag ich mal, mit dem Ganzen, was zu tun hatte, auch von seiner Familie her, das war ich. Und ich war auch in der Schule da immer sehr isoliert und irgendwie, ja, der Spinner von gestern und solche Sachen, das kenne ich alles. Und das ging im Prinzip die ganze Schulzeit durch. Und deswegen war da Daniel mit seinen Freunden auch immer so ein Vorbild für mich. Das war, habe ich mich immer mal wieder dran festgehalten. Und ja, und ich denke auch für uns jetzt heute, was das mit den Grenzen ziehen und diese Dinge nicht von dieser Welt zu sein, das ist da Daniel sehr viele Dinge einfach gelebt, schon im Alten Testament. Und ich denke, ein Stück weit kennen wir die ganze Geschichte und man kann vieles auch mit der heutigen Situation einfach vergleichen. Weil der Daniel, der ist ja praktisch entführt worden mit, als die Babylonier da Jerusalem zerstört haben und auch viele getötet haben und weggeführt haben. Das waren ja ein bisschen die Elite, die sie mitgenommen hatten. Und dann fanden sie sich sozusagen in einer fremden Kultur wieder, in einem fremden Königreich. Und ich habe mal darüber nachgedacht, eigentlich ist genau das Gleiche mit unserer neuen Geburt passiert. Wir sind praktisch genauso herausgerufen worden aus dieser Welt, hineinversetzt in das Reich Gottes. Und wir haben genau die gleiche Problematik wie der Daniel, dass wir alles, was wir glauben und sehen und denken, um uns herum was ganz anderes passiert. Und wir leben als Kinder Gottes in einer fremden Kultur. In dem Sinne geht uns das nicht anders wie dem Daniel und den Freunden. Und sie haben eben feststellen müssen, schon ganz zeitig, dass das eben alles anders ist. Und was sie aber ausgezeichnet hat, waren, sie hatten Gottesfurcht in hohes Maß, kannten Gottes Gebote sehr gut. Und was daraus resultierte, sie hatten weniger Furcht vor Menschen. Und das selbst vor dem König, weil das Krasse ist ja dort gewesen, die sind ja in irgendein Gefangenenlager gekommen und sind da irgendwo im Wald, wo es eh niemand mitkriegt, sondern die waren am Hof des Königs und waren praktisch an der zentralen Schaltstelle dieser ganzen fremden Kultur. Und es ist sofort ja gesehen worden, die sind anders. Die machen Dinge anders, die sind einfach anders. Und das war nie, das war mit einem Schlag, war das selbst vor dem König, war das klar. Und das ist schon eine sehr, sehr große Herausforderung gewesen. Und sie haben weniger Furcht vor Menschen gehabt als vor Gott, obwohl sie natürlich den König respektiert haben, als von Gott eingesetzte Autorität. Und das sieht man sehr schön, wie sie auch umgegangen sind mit den Leuten, mit denen sie zu tun hatten. Ja, und dann will ich mal den Vers Daniel 1, Vers 8 lesen. Ist ja gleich am Anfang, ne, als sie dort ankommen. Aber Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, sich nicht mit der Tafelkost des Königs und mit dem Wein, den er trank, unrein zu machen. Und er erbat sich vom Obersten der Hofbeamten, dass er sich nicht unrein machen müsse. Also sobald die dort kamen, gab es das große, heftige Problem. Das war die Tafelkost des Königs, die hatte alle möglichen leckeren Sachen drauf. Und der Daniel wusste ganz genau aus den Gesetzen, dass es da eine ganze Menge unreine Sachen gibt und dass er sich damit verunreinigen wird. Und dann war die Frage, was mache ich denn jetzt? Ziehe ich jetzt die Grenze, so wie es Gott gefallen würde, oder ziehe ich sie nicht? Was mache ich jetzt? Was ist jetzt gut? Und ja, wir kennen die Geschichte. Und Gott gab Daniel Gnade und Erbarmen vor den Obersten der Hofbeamten. Am Ende war es ja so, dass sie Gemüse essen durften, nur mussten kein Fleisch essen, was es nichts mit Vegan oder Vegetarier zu tun hatte, sondern einfach nur, dass sie eben keine unreinen Tiere essen mussten. Und und am Ende hatten die obersten Hofbeamten, die hatten ganz schön Bammel davor, weil die hatten deutlich Menschenfurcht, auch vor dem König, ist ja klar. Und am Ende ist es dann so gewesen, dass sie besser aussahen als die, die praktisch Fleisch gegessen haben die ganze Zeit. Und der König dann auch erkennen musste, ja, okay, das ist, das hat ihnen jetzt keinen Schaden gegeben. Und Gott stellt sich einfach in diesem Moment dazu. Das ist das, was ich meine, wenn ich sage, wir ziehen eine Grenze, wir sagen, wir machen das genauso nicht. Dann liegt es nicht mehr in unserer Hand alles. Wir können das nicht alles regeln, nicht alles Sorge tragen dafür. Sondern dann ist es ganz klar, dass wir uns in Gottes Hand begeben, noch viel mehr als vorher, und sagen, kümmere dich da bitte drum, dass das gut geht. Und Daniel hat bestimmt auch solche Gebete gebetet und hat gesagt, Herr, es ist nicht umsonst, dass ich hier bin. Irgendwie hast du einen Plan damit. Und wenn der jetzt gleich von vornherein schief geht, irgendwie, wenn sie mich jetzt töten oder was es ist, dann ist es halt so. Aber ich denke, du hast einen Plan, du wirst dich darum kümmern. Und Gott hat das genauso gemacht. Und was ich kurz einschieben will, ist das sowas gewesen, das habe ich auch in meinem eigenen Leben erlebt, nicht nur in meiner Schulzeit, sondern dieser Satz, aber Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, sich nicht verunreinigen zu lassen. gab es einen ganz konkreten Fall in meinem Leben oder eine ganz konkrete Zeitperiode in meinem Leben, wo ich mir das auch in meinem Herzen vorgenommen habe und wurde auch darauf angewiesen, dass Gott das tut. Und zwar gab es ja früher noch Zivildienst oder Bund. Und ich habe meinen Zivildienst, da gab es viele Leute bei uns, die ich so kannte, aus Jugendgemeinde, Kirchenkreisen, die haben das in sozialen Einrichtungen gemacht irgendwo. Und das war irgendwie nicht so richtig mein Ding. Und ich habe überlegt, wo ich das mache. Damals war der Friedhof noch das, wo so eine Enklave war, wo man das machen konnte. Da gab es auch gerade keine Stelle. Und irgendwie war ich ein bisschen aufgeschmissen. Und am Ende hat es aber geklappt und ich habe das beim Stadtbauhof gemacht in unserer Stadt. Also es sind die Leute, die praktisch dafür sorgen, dass unsere Stadt sauber ist, mit den orangen Autos rumfahren, die Abfalleimer leeren, alles den Müll aus den Straßengräben sammeln und so weiter. Und genau, und das waren diese 11 Monate, waren das, glaube ich, damals. Und das war das Einzige, was geklappt hat. Also habe ich gesagt, ich mache das. Und dann war ich genau vor dieser Herausforderung zu sagen, das war mir schon klar, dass es irgendwie raue Gesellen alles sind, die dort arbeiten. Und dass es wahrscheinlich nicht ganz so einfach wird für so einen kirchenfrommen Typen da. Und da habe ich auch, damals war mir das wieder neu mit dem Daniel, der hat gedacht, ja stimmt, der hat es irgendwie gemacht. Und ich will mich da nicht verunreinigen lassen. Und da gab es viele Situationen in, einfach bei der täglichen Arbeit, wie über andere Leute hergezogen wurde, wie da über den Chef geredet wurde. Dann die ganze Werkstatt war voll von nackten Frauen, also bildlich, als Bildern an der Wand, ne? Und lauter solche Dinge gab es, überall Herausforderungen, wo ich gesagt habe, nee, ich will mich da nicht verunreinigen lassen. Und das war echt interessant, weil aus der Schule kannte ich das nur so, dass man da total gehänselt wird und total bist du der Letzte und komplett hinten durch. Und irgendwie habe ich gedacht, irgendwie, ja, ich muss das trotzdem machen. Und was passiert denn da jetzt? Und das Interessante ist gewesen, dass wir einen Chef hatten damals, der war sehr cholerisch. Also es ist in der Woche ein paar Mal vorgekommen, dass der früh hochgekommen ist und hat erstmal alle zusammengeputzt und alle den Kopf kürzer gemacht, emotional und auch generell. Und das war irgendwie, ja, und da hatten sie alle ziemlich einen Dusel vor dem. Wenn da irgendwas nicht so gelaufen ist und so, da war schon am nächsten Morgen, na, wer ist denn heute wieder dran und so. Da gab es ja immer mal Sachen, die nicht gut gelaufen sind. Und mir ist das auch passiert. Und es ist so gewesen, dass ich gesagt habe, okay, ich mache das einfach so. Und habe einfach so gearbeitet und alles, wie ich das für richtig fand. Und irgendwie hatte ich Gunst bei ihm gekriegt. Das war interessant und es gab eine ganz spezielle Situation, wo auch ich kurz davor stand, in Kopf kürzer zu werden. Und zwar, wir mussten ja auch Winterdienst machen. Und ich bin, dann hatte Bereitschaft und bin trotzdem in Winterurlaub gefahren. Und weil es war kein Schnee gemeldet, war eine Woche und da war alles ja warme Temperaturen, 10 Grad irgendwas. Und dann habe ich mitten in der Woche einen Anruf gekriegt, ich soll bitte kommen, nächsten Morgen da sein, weil es ist Winterdienst. Und wir waren in Österreich im Winterurlaub, uns hat es jede Nacht mit 50 Zentimeter eingeschneit und das war auch so, dass dann in dem Tal die Bäume umgekippt sind und da gab es kein Rauskommen mehr. Ich war dort gefangen, ich hatte den Anruf ohne Handy, ohne alles damals. Es war nur über die Vermieterin von der Ferienwohnung und dann bin ich am nächsten Morgen zur Telefonzelle gestapft und habe die Tür irgendwie freigeschaufelt, aufgemacht und habe dort angerufen. Da war der Chef nicht da, nur die Sekretärin und habe gesagt, ich kann nicht kommen, weil ich bin im Urlaub. Ja, das war ja nicht so ausgemacht und dies und das, ja, ich sage dem Chef Bescheid und so weiter und so fort. Und dann war ich am nächsten Montag wieder da, außerdem habe ich gefragt, wie viel Schnee liegt denn und dann waren das irgendwie 3 Krümel, 1/2 Zentimeter und bei uns lag schon 2,50 Meter. Und das war dann der Moment, wo dann am nächsten Morgen, an dem Montag, saß ich natürlich da, hatte übelsten Bammel und dachte, ach, den Überschreck, jetzt bist du natürlich auch nicht unbedingt das Licht gewesen. Und mal sehen, wie er jetzt reagiert. Und die haben sich an die anderen angefangen. Ja, die haben ja auch gemerkt, dass ich irgendwie Gunst hatte und nie einen Rüffel gekriegt habe oder irgendwas. Und dass ich immer irgendwie, ja, in Ordnung, fertig, gut. Ja. Und irgendwie haben sie gedacht, jetzt geht's los. Mal sehen. Haben die alle ihre Stunden geschrieben, dann kam der tatsächlich hoch und ich war schon kurz über der Tischkante. und hatte Arbeit alles eingeteilt, zack, bumm, weg und wir sind rausgefahren und meine Kollegen haben gesagt, na, was ist denn jetzt passiert? Die konnten das gar nicht einordnen. Und mir war das ein bisschen komisch, muss ich ehrlich sagen. Und deswegen bin ich zur Frühstückspause nochmal hin und habe gesagt, hier, es tut mir leid und das war nicht böse gemeint und so, ach, ist schon okay. Und irgendwie war das cool für mich, zu wissen, irgendwie, dass sich Gott um Situationen einfach kümmert. Und ich hatte dort wirklich Gunst und habe in dieser Zeit wirklich sehr viel darüber gelernt, was es bedeutet, wirklich die Grenzen zu ziehen, zu sagen, nee, ich mache viele Dinge nicht mit. Und trotzdem war ich irgendwie geachtet auch von den anderen, weil ich vielen auch mitgeholfen habe und dies und das. Und das waren eigentlich gute Kollegen. Es war für mich auch eine interessante Zeit, dort festzustellen, dass man auch mit Leuten, ja, das waren schon raue Gesellen und alles, aber dass dort auch irgendwie, konnte man das dort beeinflussen. Man hatte dort irgendwie, ja, ein Werkzeug zu sagen, ha. Und viele haben mich dann auch gefragt, ich hatte dann der Heide schon als Freundin und so. Und viele haben mich dann auch gefragt, und wie machst du denn das und dies und das. Da gab es dann wirklich auch ehrliche Gespräche zwischen Leuten, die es auch interessiert hat. Das war eine sehr gute Zeit. Und trotzdem habe ich gemerkt, ich bin da komplett auf Gott gestellt. Wenn ich da die Grenze ziehe, dann bin ich der totale Exot dort. Und Gott hat sich dazu gestellt und hat dann viele Dinge. Ich habe eine super, ich könnte da viel erzählen, ich habe da eine super Beurteilung gekriegt, die mir dann selbst im Studium geholfen hat. Das war richtig gut. Aber ich hatte das eben auch so gemacht. Ich habe wieder Daniel, habe ich versucht und habe mir das vorgenommen und habe gesagt, ich habe mir das in meinem Herzen vorgenommen, ich mache das jetzt. Und das ist irgendwie so eine Geschichte, wo ich uns einfach ermutigen will, auch in der Zeit, die vor uns liegt, dass wir uns das einfach wieder neu vornehmen und sagen, ich will mir vornehmen, in meinem Herzen Gott zu gefallen. Ja, und man sieht das einfach, dass der Daniel in vielen kleinen Dingen das in seinem Leben gemacht hat. Und diese Stelle aus Daniel 6, Vers 1 bis 4, will ich dazu nochmal vorlesen. Und Darius, der Meder, übernahm die Königsherrschaft, als er 62 Jahre alt war. Es gefiel Darius, über das Königreich 120 Satrapen einzusetzen, die im ganzen Königreich sein sollten, und über sie drei Minister zu setzen, von denen einer Daniel war, denen jene Satrapen Rechenschaft geben sollten, damit der König keinen Schaden erlitte. Da übertraf dieser Daniel die Minister und die Satrapen, weil ein außergewöhnlicher Geist in ihm war und der König beabsichtigte, ihn über das ganze Königreich zu setzen. Das fand ich so interessant, die Stelle. Und das ist eben genau das, dass der Daniel immer treu war und Gott hat es sehr belohnt mit eben diesem außergewöhnlichen Geist, der in ihm war. Und jetzt der König, der ist neu an die Macht gekommen und hat im Prinzip diesen ganzen Beamtenstab übernommen, so wenn ich das richtig lese, und hat viele neue eingesetzt, die so Statthalter über das ganze Reich verteilt. Und dann gab es halt drei, die praktisch dann Rechenschaft abholen sollten, somit, dass das alles verwaltet war und der Darius sozusagen wenig Arbeit damit hatte oder sich um andere Sachen kümmern sollte. Und da war einer davon Daniel. Und jetzt kommt meine Frage in diesem ganzen Ding. Der Daniel hat die Grenze ganz klar gezogen, hat gesagt, ich gehöre nicht zu dieser Kultur, ich will meinem Gott gefallen. War damit ein Stück, hat er Dinge anders gemacht als andere Leute. Und jetzt ist meine Frage, der König ist nicht ganz blöd gewesen, man sieht, dass er das gemacht hat, um sein Reich gut zu verwalten. Der hatte ein hohes Anliegen daran, und das war ja auch eine Hochkultur, sein Reich gut weiterzuverwalten, das, was er übernommen hatte, als König gut weiterzuverwalten. Würde der jemanden einsetzen oder jemals auf die Idee kommen, jemanden einzusetzen, der komplett, sag ich mal, weltfremd ist oder in der Welt nicht klarkommt? Welcher König würde sowas machen? Jemanden, der im Dienst steht und wo klar ist, irgendwie, na, der kommt irgendwie mit hier nicht so richtig klar. Und für mich ist das irgendwie ein großer Beweis gewesen, dass der Daniel, obwohl er diese Grenzen gezogen hat und sich da reingehalten hat, super klar kam in dieser Kultur und ist super angesehen gewesen in seinem Job, sag ich mal, als Verwalter, obwohl er Dinge mit Sicherheit ganz anders gemacht hat. als seine Kollegen. Ja, und dann hat es den anderen natürlich nicht gepasst. Jetzt noch weiter in Daniel 6, Vers 11 bis 12. Und die haben praktisch überlegt, wie sie den Daniel irgendwie abschaffen könnten. Und als Daniel erfuhr, dass das Schriftstück ausgefertigt war, das war eben dieses Gebot, dass keine anderen Götter angebetet werden durften, nur dieser König, ging er an sein Haus, er hatte aber in seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem hin und dreimal am Tag kniete er auf seinen Knien nieder, betete und pries vor seinem Gott, wie er es auch vorher getan hatte. Da stürzten, na gut, erstmal bis dahin, wie er es auch vorher getan hatte. Da wollte ich noch mal was dazu sagen. Und zwar ist es so, sieht man ganz deutlich daraus, dass da Daniel eben auch sich davon nicht abbringen lassen hat und eben genau sehr geschult war in diesen kleinen Dingen. Das ging ja los mit diesem Gemüse, das Gemüse nur zu essen und das unreine Fleisch nicht. Und ich denke, in seiner ganzen Biografie dort an dem Königshof gab es noch ganz, ganz viele Sachen, die er dann auch anders gemacht hatte, eben um Gott zu gefallen. Und genauso hat er dreimal nach Jerusalem gebetet. Das war seine Gewohnheit. Und dann gab es die große Herausforderung, was mache ich denn jetzt? Lasse ich das oder lasse ich das nicht? Mache ich das weiter? Und für mich war das, und er hat es weitergemacht, mit diesen ganzen Konsequenzen danach. Aber was für mich irgendwie so wichtig war, eben ist, dass es eine Illusion ist, dass man die Grenzen dann ganz plötzlich mal zieht, in dem Moment, wo es ernst wird. Das funktioniert aus meiner Sicht nicht, sondern die Grenzen müssen stehen und müssen befestigt sein, wie diese Mauer um die Stadt. Und das kriege ich nur hin in Friedenszeiten. Ne? In Friedenszeiten kann ich das machen, kann ich Mauern bauen, ich kann die Mauern nie in der größten Belagerung und im größten Sturm kann ich keine Mauern mehr bauen. Und das ist halt einfach so eine Geschichte, dass es eine Illusion ist, die Grenzen erst irgendwann zu ziehen, wenn man sie braucht. Die Grenzen müssen gezogen sein im täglichen Leben. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass auch die Freunde von dem Daniel, die ja genau das gleiche Problem hatten, an diesem Feuerofen vor diesem Standbild zu sagen, ihr fallt jetzt alle nieder und betet das an. Und die haben gesagt, nee, das machen wir nie. Und solche krassen Prüfungen, die konnten sie nur bestehen, weil diese Grenzen zu dieser Kultur glasklar in ihrem Herzen gezogen waren. Das waren hohe Mauern, weil sie gesagt haben, das steht für uns in unserem Leben. Und über diese Mauer werden wir nicht springen. Das machen wir auf alle Fälle nicht. Komme, was da wolle, aber das machen wir nicht. Das haben die Freunde an dem Feuerofen gesagt, egal was der König aufgefahren hat und was er da von der Bedrohungslage erzeugt hat. Und genauso ist es auch bei dem Daniel gewesen, dass er gesagt hat, das ist ein totales No-Go. Das ist das, was ich auf alle Fälle niemals mache in meinem Leben. Und wenn ich da sterbe und wenn die sonst was mit mir machen. Und im Prinzip sieht man, dass es ja auch dazu gekommen ist. Also wieder das, Gott bewahrt uns nicht vor all diesen Dingen. Und trotzdem sollen wir treu sein. Da stürzten jene Männer herbei und fanden Daniel betend und flehend vor seinem Gott. Ja, und dann kam diese ganze Geschichte, dass er in die Löwengrube geworfen wurde, die Löwen ihn nicht gebissen haben und er da übernatürlich bewahrt geblieben ist. Und das ist eben einfach das Schöne daran, was man da ganz deutlich sieht, was ich erklären wollte. Wir haben einen kleinen Schutz, den wir aufrichten können. Wir können eine kleine Mauer bauen, in dem Sinne. Aber wir wissen ganz genau, dass diese Mauer nicht das ist, was uns am Ende wirklich schützt, sondern es ist einfach nur der Schutz, dass Gott bei uns bleibt. Und bei dem Daniel ist es auch so gewesen. Seine ganze Macht, alles was in seiner Macht stand, obwohl er zu den drei mächtigsten Leuten des Reiches gehört hat, war zu Ende. Und er konnte sich wirklich nur noch auf Gott verlassen. Sie haben ihn da reingeschmissen in die Löwengrube, obwohl der König dann ja zu seinem Wort stehen musste, wollte es eigentlich auch nicht. Und und Daniel hat es überlebt, wie durch ein Wunder, oder es ist ein Wunder gewesen. Und danach steht dann im Vers 26 bis 29 in Daniel 6, dann schrieb der König Darius an alle Völker, Nationen und Sprachen, die auf der ganzen Erde wohnten, euer Friede sei groß. Von mir geht der Befehl aus, dass Mann in der ganzen Herrschaft meines Königreichs, von dem Gott Daniels vor dem Gott Daniels zittere und sich fürchte. Denn er ist der lebendige Gott und bleibt in Ewigkeit. Und sein Königreich wird nicht zerstört werden und seine Herrschaft währt bis ans Ende. Er rettet und befreit und Zeichen und Wunder im Himmel und auf der Erde. Er hat Daniel aus der Gewalt der Löwen befreit. Ich fand das total stark, dass dann ein Ungläubiger, also sag mal jemand, der Gott nicht kannte, dass dem so, letzten Endes, dass er so überführt war, dass er im Prinzip die ganze Wahrheit schreibt. Dass der Gott Daniels der ist, der lebendig ist, bis in Ewigkeit bleibt, sein Königreich nicht zerstört wird und seine Herrschaft bis ans Ende geht. Und für uns ja völlig klar, von wem da die Rede ist, ne? Und trotzdem schreibt das einer, der ungläubig ist. Und das war eine Frucht daraus, dass der Daniel klare Grenzen gezogen hat und hat gesagt, das mache ich nicht. Ich beuge mich nicht und bete diesen König an, so gut er auch zu mir ist und alles. Und dann lesen wir im Vers 29, und dieser Daniel stand in großem Ansehen unter der Regierung des Darius und unter der Regierung des Kyros des Persers. Ja, und da gibt es noch ganz, ganz, ganz viele Beweise und Biografien im Wort Gottes, wo das ganz klar rauskommt, dass das wirklich eine Lüge des Feindes ist, dass Gott uns, ich meine, das ist ja das, was uns der Teufel sagen will, Gott will uns so weltfremd machen, dass wir nicht mehr klarkommen letzten Endes in dieser Welt. Er hat uns hier in dieser Welt gelassen, aber klarkommen tun wir dann nicht mehr richtig. Und das ist halt eine große Lüge. Man sieht das an vielen Stellen. Auch der Paulus, viele von den Jüngern, Paulus war Zeltmacher von Beruf und hat seinen geistlichen Dienst gehabt, hat aber auch Zelte hergestellt, um sich, in den Momenten, wo es halt knapp war, hat er halt normal gearbeitet. Oder es gibt ganz, ganz viele Leute, die dann, trotz dass sie diese Grenze wirklich so klar gezogen haben, ganz klar repräsentiert haben, ich gehöre zum Reich Gottes, haben sie letzten Endes, sind sie klargekommen in der Welt. Und da will ich auch nochmal ein kleines Zeugnis von mir anbringen, in meiner doch noch jüngeren Vergangenheit. Es ist ja so, dass ich Landschaftsarchitekt bin und Projekte plane und auch Bauleitung habe. Und dort ist es so, bei der Bauleitung ist man schon als Bauleiter ein Stück derjenige, der ein bisschen auch bestimmt, wie es auf der Baustelle geht oder was da von der Atmosphäre herrscht. Und als ich meinen Beruf dann angetreten habe, war das auch ein konkretes Gebet von mir, dass ich gesagt hatte, okay, auch diese ganze Baubranche ist ja auch eine mit rauen Gesellen, ne? Es war jetzt nichts anderes als beim Bauhof oder die nächste Liga. Und irgendwie habe ich dann auch gebetet, habe gesagt, ich will da irgendwie auch, dass Gottes Licht da irgendwie durchkommt, dass man das erkennt, dass ich auch irgendwie zu Gott gehöre und dass ich irgendwie Dinge anders mache. Und gleich meine zweite Baustelle, die ich hatte in der Bauleitung, ich sage da jetzt keine näheren Sachen, aber es war eine Baustelle hier bei uns und es ist ein großer Hochbau gewesen und ich habe praktisch die Außenanlagen dort gemacht. Und und dieser Hochbau war dann schon so in den Endzügen und ging viele Sachen gingen da schief und sind schwierig gewesen. Und dieser Bauleiter vom Hochbau aus, der hat schon ganz schön große Probleme gehabt insgesamt und hat demzufolge, ist er sehr, ich will mal sagen, sehr rau mit den Firmen umgegangen. Also da wurde sehr viel rumgeschrien und auch hat er eben immer versucht irgendwie, das ging immer so ein Spiel hin und her, wer der Stärkere ist, wer der Mächtigere ist und dann wurden Rechnungen nicht zeitig genug geprüft und bezahlt und dann haben die anderen dann wieder hin und her und das war ein riesengroßer Streit und in dieses ganze Ding haben wir unsere Außenanlagen angefangen und als ich mein erstes, zweites Protokoll geschrieben hat, hat er mich mal angerufen und hat dann gesagt, also wenn die Protokolle weiter so schreibst, dann gehst du komplett unter hier, da muss noch das rein, da musst du die Drohung noch rein und das muss noch rein und ihr müsst euch da absichern dagegen. Und da stand ich auch vor dieser Herausforderung zu sagen, nee, wie mache ich denn das jetzt? Mache ich das so, wie die alte Bauleiterschule ist, dass man da immer den Druck aufrechterhält und sagt, okay, nur mit Drohungen dann agiert und macht Oder irgendwie versucht man das, dass man das irgendwie zusammen gut hinkriegt, auch mit der Firma das zu bauen, weil das ist dort von der Atmosphäre auf der Baustelle schon ganz weit weg gewesen. Und ich hatte das Glück, dass ja, ich eine ziemlich große Gunst hatte von dem Bauherrn aus, und wir haben immer extra Beratungen gemacht mit unserem Tiefbauer dort oder Landschaftsbauer, der das gebaut hat, und wir haben dann unsere extra Beratungen gemacht, und das war, und ich habe das nicht befolgt am Ende. Ich habe gesagt, ich mache das anders. Ich probiere das so, wie, ja, dass es Gott auch irgendwo gefällt und dass es auch ein Zeugnis sein könnte, eventuell. Und das Interessante ist gewesen, dass die Baustelle lief super gut, obwohl vieles kompliziert war. Und wir haben das alles gut, es ging alles dann gut von der Sache her. Und auch die Atmosphäre war sehr gut bei uns draußen. Und viele kleinere Dinge, die riesen Nachträge geworden wären, die haben wir dann irgendwie uns geeinigt und dies und das. Das war ein richtig schönes Hand in Hand arbeiten. Und dann hat sich dann schon irgendwo rausgestellt, dass das der Unterschied, dass sich das gelohnt hat. Und das wollte ich einfach als Zeugnis erzählen, weil das eben so war, dass dann in dieser Einweihung des Gebäudes, sind wir auch mit dort gewesen, Buffet und so, und dann gab es diesen Moment, den ich ja nie erwartet hätte, dass dann dieser Bauleiter vom Hochbau, der hat dann sich bei mir entschuldigt und hat gesagt, ich muss irgendwie einsehen, dass es bei euch irgendwie auch gut geworden ist. Und er wollte sich nochmal bei mir entschuldigen sozusagen, dass er da manchmal ein bisschen grob war und ein bisschen komisch drauf. Und das fand ich irgendwie so krass, da habe ich irgendwie gedacht, irgendwie, ha, Gott hat es natürlich gelingen lassen müssen. Das war meine zweite Baustelle, ich hatte kaum Erfahrungen, wusste die ganzen versteckten Hürden und diese, das wusste ich alles noch gar nicht. Und genau, und das war so stark. Und es ging dann sogar noch eine Stufe weiter, dass es so war, dass dieses Projekt dann, weil es die Finanzen so weit überschritten hatte, das war ein Landesprojekt vom Land Sachsen aus, dass es dann alle Akten nach Dresden zur Prüfung gekommen sind, um herauszufinden, ob das nicht irgendwie hätte verhindert werden können. Und das ist ja immer so eine Tiefenprüfung, ist ja was ganz Nettes, ne? Freut man sich drauf. Und und das ist passiert. Und dann irgendwann mal habe ich mal diesen Mitarbeiter da gefragt, der unser Ansprechpartner immer war in dem Projekt, und habe gesagt, wie ist denn das ausgegangen? Ich habe da nie wieder was davon gehört oder so. Ja, das kommt jetzt demnächst zurück und die haben das alles durch. Und alles das, was ich gehört hatte, war irgendwie, dass die Mitarbeiterin, die das prüfen musste, gesagt hat, ach, das prüfe ich gerne, da stimmen die Aufmaße, da stimmen die Abrechnungen und alles und da kann ich überall meinen Haken setzen. Sowas hat man relativ selten und deswegen war das relativ schnell durch und war super zu prüfen. Und das war dann nochmal ein zweiter Punkt, wo ich dann dachte, ha, danke Herr, dass du da mir auch beigestanden hast in dem Moment, obwohl ich mich irgendwann mal zu einem bestimmten Zeitpunkt entschieden habe, nee, ich will das eigentlich machen, das Reich Gottes hier doch irgendwie auch meiner Arbeit ein Stück repräsentiert wird und wie Jesus, wie du das gemacht hättest. Und das fand ich irgendwie stark, wie Gott das dann auch bestätigt hat. Ja, insgesamt kurzes Fazit dazu, es lohnt sich auf alle Fälle, die Grenzen zu setzen und zu ziehen, ganz klar, auch wenn es für uns einen Preis kostet im Moment erstmal, nicht dabei zu sein, benachteiligt zu sein, irgendwas, nicht all das zu machen, was nur gerade Spaß macht. Und es gibt aber einen hohen Lohn dafür, und zwar genau das, was ich hier versucht hatte darzustellen. Ne? Diese Stadt auf dem Berg, die leuchtet ja nicht aus uns heraus, weil wir so helle Lichter sind, sondern weil Gott in unserer Mitte wohnt. Und Gottes Gegenwart in unserer Mitte ist praktisch der ultimative Lohn dafür. Und wir dürfen praktisch seinen Schutz und seine Fürsorge dürfen wir genießen. Und was ich herausgefunden hatte beim drüber nachdenken, die ganze Zeit über dieses Thema, war, es funktioniert eben nicht, wenn wir das nur halb machen. Es funktioniert nur dann, wenn wir das wirklich radikal, und ich sage das jetzt einfach mal so, wie es ist, radikal tun und nicht vor den Drohungen des Feindes zurückschrecken. Zum Beispiel auch der Nehemia, wo man dann ein großes Vorbild, die haben gebaut, bis die Mauer fertig war und sie haben nicht vorher aufgehört. Und das soll uns ein Vorbild sein, dass wirklich die Grenze zu ziehen, die es einfach nur mal gibt, zwischen Licht und Finsternis, zwischen Reich Gottes und der Welt. Und da sind wir jeden Tag herausgefordert, genau das zu machen. Ja, und das möglichst in ganzer Konsequenz, weil dann können wir auch sicher sein, dass es genauso wie bei dem Daniel auch funktioniert und Gott sich dann am Ende dazu bekennen wird. Ja, Mut zur Mauer, wollte ich sagen. Genau, es ist kein Gefängnis für uns, sondern es ist unser Schutz, dass Gottes Gegenwart dauerhaft bei uns sein kann. Und das ist so das, wir machen das nicht aus Motivation, weil wir Angst haben vor unseren Feinden oder vor der Welt oder vor irgendwas, sondern wir machen es aus der Motivation heraus wie der Daniel, weil wir einfach Gott gefallen wollen. Und das ist so die Motivation, die eine Braut hat. Sie macht einfach verschiedene Dinge, um dem Bräutigam zu gefallen. Und damit will ich auch schließen, wir sind die Braut, auf die sich Jesus freut. Und deswegen ziehen wir ganz klar Grenzen in unserem Leben, weil wir Jesus auch weiterhin gefallen wollen. Amen.